Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen am 7. März auf. Wenn ihr diese Folge hört, ist der feministische Kampftag schon gewesen am 8. März. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Vorher will ich aber wissen, wie es meinem charmanten Gesprächspartner Kilian Hampel geht. Hey Kilian, was geht ab?
Hi Ronja. Ja, bei mir ist alles prima soweit. Wie war deine Woche?
Meine Woche war wild, wild, wild. Du hast gerade schon gesagt, ich sehe aus wie jemand, der gleich auf eine Theaterbühne muss und komplett aufgeregt ist. Ich bin nicht aufgeregt, ich bin einfach nur fertig.
Aber als Kompliment natürlich gemeint. Aber warum bist du
fertig? Als Kompliment, ja klar. Nee, du kannst ruhig sagen, ich sehe einfach komplett fertig aus. Es wird keine Videosnippets zu dieser Folge geben. Oder wir gucken mal. Nee, die Woche war komplett voll. Ich hatte aber tolle Termine. Mhm. Aber ich saß einfach irrsinnig viel im Auto. Gestern alleine bin ich 7 Stunden Auto gefahren und das ist auch schon im nicht schwangeren Zustand echt anstrengend, finde ich. Mhm. Und wenn man dann noch schwanger ist, ist es doppelt anstrengend. Aber Mittwoch hatte ich zum Beispiel einen tollen Termin bei der Ergo in Düsseldorf und durfte dort mit den Führungskräften abhängen. Das hat super Spaß gemacht, weil da wirklich ein toller Vibe war. Und am Donnerstag haben wir Tag der offenen Tür bei der Jugendwerkstatt in Uslar gefeiert. Und das ist ein absolutes Herzensprojekt von mir gewesen. Mhm. Denn diese Jugendwerkstatt durfte ich die letzten 6 Monate begleiten. Und wir haben eine Imagekampagne vorangetrieben.
Cool. Und wer kam dann so? Tag der offenen Tür?
Ja, erstmal will ich dir sagen, weißt du, wo Uslar ist?
Nee. Du hast schon oft davon erzählt, aber ich habe nie Maps geöffnet und drauf geguckt.
Muss ich ja, es ist in der Mitte vom Nirgendwo, in Niedersachsen tatsächlich. Okay. Ein ganz, ganz kleines Kaff. Wirklich, da passiert jetzt nicht großartig viel.
Wie viele Leute wohnen da?
Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich würde sagen, oh, was schätze ich denn? Vielleicht so 12.000?
Okay. Mhm.
Vielleicht? Googlest du parallel?
Ich google parallel.
Google bitte parallel. Und das Spannende an Uslar ist jedenfalls, dass es Anfang der 2000er ein galaktisch großer Umschlageort für Drogen war.
Oha, okay.
Und ganz viele Menschen in diesem Dorf hatten ein Drogenproblem oder beziehungsweise waren irgendwie in der Drogenszene verwickelt, was natürlich zu einer hohen Arbeitslosigkeit geführt hat, viel Kriminalität, viel Gewalt auch, ne? Und das ist etwas, was sie mittlerweile in den Griff bekommen haben, aber dennoch durchzieht das natürlich ganze Generationen, ganze Familien. Wenn zum Beispiel der Vater oder die Mutter oder auch der ältere Bruder oder wer auch immer konsumiert hat, dann macht das auch ganz viel mit den nachfolgenden Generationen.
Und das hast du zu spüren bekommen jetzt? Oder das
tatsächlich, ja, denn ich habe da jetzt mit Menschen gearbeitet, die alle so zwischen, ich würde sagen, die Jüngsten waren so 16, 17 vielleicht, so die klassischen Schulverweigerer und Schulverweigerinnen. Und die Ältesten waren 27, 28. Oder diese Maßnahme geht eigentlich bis 27. Und das heißt, als die klein waren, also so vor 20 Jahren, da waren die vielleicht eher so 7 Jahre alt, als das halt alles passiert ist. Oder so zwischen 7 und 12 oder zwischen 5 und 12 Jahre alt. Und das hat natürlich ihr Aufwachsen enorm geprägt. Viele von denen haben Gewalt erlebt in der Jugend. Ja genau, ich will jetzt gar nicht diese persönlichen Geschichten erzählen. Auf jeden Fall, was wir geschafft haben, war einfach anhand dieser Image-Kampagne die Selbstwirksamkeit dieser jungen Menschen so anzukurbeln, dass sie am Ende total stolz darauf waren, Teil der Jugendwerkstatt zu sein und dieses Schamgefühl ablegen konnten. Also dieses, ja, ich gehe nicht zur Schule oder ich brauche halt Hilfe bei den Strukturen in meinem Alltag oder die Strukturen aufrechtzuerhalten im Alltag und deswegen gehe ich zur Jugendwerkstatt. Das war früher oder das war vorher etwas, was extrem uncool war, ne? Das hat niemand gerne gesagt. Und anhand der Projekte, die wir in den letzten 6 Monaten gemacht haben, haben wir es irgendwie tatsächlich geschafft, dass die Jugendlichen wirklich gerne Teil der Jugendwerkstatt sind und sich auch gerne mit dem Gesicht auf der neuen Website repräsentieren und oder die Jugendwerkstatt repräsentieren.
Cool.
Auf Social Media die Inhalte teilen und halt natürlich auch in ihrem Umfeld die Inhalte teilen. Und deswegen hat die Jugendwerkstatt jetzt eine verdammte Warteliste an Teilnehmenden oder potenziellen Teilnehmenden, die halt gerne Teil davon sein würden und die gerne die Jugendwerkstatt als Chance sehen oder nutzen würden. um eben ihr Leben so ein bisschen ja in die richtige Bahn zu bringen.
Cool.
Und das macht mich so stolz und damit haben wir so viel erreicht, denn wenn so eine Jugendwerkstatt oder generell solche Einrichtungen nicht voll ausgelastet sind, dann denken Bund und Länder schnell, ja gut, dann ist die Nachfrage ja nicht so hoch, das heißt, ihr braucht nicht so viel Kohle, dann können wir euch ja die Mittel streichen. Aber die Nachfrage ist natürlich insbesondere seit der Corona-Pandemie, aber auch schon vorher riesig. Und jetzt konnten wir einfach zeigen, die Nachfrage ist da. Wir haben diese Warteliste, der Bürgermeister war da. Wir hatten aber auch eine Kollegin vom Sozialministerium aus Hannover dort. Und es haben sich echt viele Leute gestern den Tag der offenen Tür angeschaut und das war großartig.
Ja, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich habe währenddessen gegoogelt, du hast 12.000 gesagt.
Ja,
du warst gar nicht so schlecht. Es sind 14.000.
Ja, siehste.
Meiner Online-Recherche. Ich habe mir direkt die Frage gestellt, Tag der offenen Tür, kommen dann nur Leute, die von dort sind oder vielleicht auch welche eben vom Umfeld? Es ist eben eine wirkliche Kleinstadt mit so einem Projekt. Kann ja auch sein, dass dann andere Kleinstädte, aber auch größere Städte, eben auch die Hauptstadt dann, wie du gerade Hannover angesprochen hast, ja dann sagen, können wir vielleicht auch zu uns in die Stadt reinbringen, oder?
Genau. Also wir wollen das jetzt tatsächlich auch ausweiten, in Göttingen zum Beispiel und in Hannover. Und haben da jetzt, Fördermittel beantragt oder beziehungsweise werden uns auf weitere Fördermittel bewerben, um dieses Projekt eben auszuweiten und andere Jugendwerkstätten eben auch noch diesen Push zu geben. Denn man muss es einfach so sehen, der Invest in Jugendwerkstätte ist ein Invest in die Bildung beziehungsweise auch in die regionale Wirtschaft.
Ja, 100%. Ne? Ja.
Weil wir es uns einfach de facto bei dem demografischen Wandel nicht mehr leisten können, so viele junge Menschen durchs Raster fallen zu lassen und so viele Menschen ja einfach, dass sie keine Bildung bekommen beziehungsweise keinen Berufsabschluss haben. Die Zahl der unter 30-Jährigen, die keine Berufsausbildung, keinen Berufsabschluss haben, steigt seit Jahren. Und darüber haben wir neulich ja auch mit der Linda von Joblinge gesprochen, für die Folge nicht gehört haben. Und das ist etwas, was wir uns de facto nicht mehr leisten können. So, das war auf jeden Fall mein Highlight diese Woche. Was war dein Highlight diese Woche?
Mein Highlight diese Woche war überhaupt nicht politisch oder Demokratie angesiedelt. Mein Highlight war ein Fußballspiel. Ich war tatsächlich, ich glaube, das ist so die größte Unterscheidung, die wir beide haben. Es ist ein Thema, das jetzt vielleicht ein paar Hörerinnen interessiert, aber ich weiß, bei dir treffe ich da auf zero Begeisterung.
Ist auch einfach so, okay, und es ist so lustig. Ich habe vorhin diese Folge angeteasert mit "Wir sprechen über den feministischen Kampftag". Und du willst jetzt über Fußball labern, Mann.
Aber vielleicht ist es ja gerade der Moment, darüber zu sprechen, um irgendwie, ich meine, es ist auch ein Sport, der auch sehr viel zum Glück Aufmerksamkeit auch in der feministischen Richtung bekommt. Ich finde immer noch zu wenig und es gab schon Tendenzen vor ein paar Jahren, die jetzt schon wieder abebben. Also wir hatten ja zum Beispiel schon mal eine Bundesliga-Schiedsrichterin, haben wir inzwischen überhaupt nicht mehr am Start.
Ich wollte gerade sagen, welche feministische Richtung meinst du beim Fußball? Weil gerade, wir sprechen dann nachher noch über Equal Pay und so weiter.
Ja,
da liegen ja einfach Milliarden Lichtjahre zwischen Männern und Frauen, gerade im Fußball, gerade im Sport. Welche Fortschritte machen wir? Verkauf mir die Geschichte.
Ich hatte vor ein paar Jahren während der Corona-Pandemie auch ein bisschen das Gefühl, wir lassen da auch mehr Frauen hinein in die Strukturen und öffnen das so ein bisschen. Es gibt jetzt auch eine, ich glaube, Zweitliga-Trainerin, ich weiß gar nicht, ob die noch im Amt ist derzeit, Zweiter, Drittliga war es, also erste Profi-Trainerin hatten wir. Wir hatten eben Bibiane Steinhaus, der berühmte Schiedsrichterin.
Wie hießen die?
Kann ich dir den Namen nicht genau nennen.
Guck, und das ist das Problem, Kilian.
Ich glaube, wer sich jetzt besser auskennt, das war die, mir fällt der Verein gerade nicht ein, das war ein Zweitliga-Verein. So sehr bin ich dann auch wieder nicht drin.
Ja. Es geht jetzt nicht darum, dass ich dich hier bloßstellen will, aber das ist das Problem, dass solche Branchen oder solche Vereine, die sagen dann, ja, guck, wir haben hier eine Frau, aber niemand kennt ihren Namen, weil sie dann doch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, es ist ja immer noch deutlich die Minderheit. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie gerade anpreise, wie gleichberechtigt der Fußball ist und wie toll das denn überhaupt ist. Also das auf gar keinen Fall. So soll es auch nicht rüberkommen. Nichtsdestotrotz hatte ich, das wollte ich eben sagen, ich hatte die Hoffnung, dass es noch besser läuft, jetzt gerade eben. Ich habe mir das auch letzte Woche gedacht, so Schiedsrichter gibt es irgendwie nur noch in maskuliner Form zurzeit. Liegt aber auch daran, dass eben gerade der Sport, auch Sportarten weltweit, einfach extrem polarisieren. Social Media dazu führt, dass wir gerne diskutieren, aber leider auch Hate Speech immer größer wird, wenn ich sehe, was SportlerInnen ertragen müssen, wenn sie mal eine schlechte Leistung abrufen, wenn sie irgendwie mal nicht so gut performen. Wenn ich glaube, nur 5-10% machen überhaupt danach ihre DMs irgendwie öffentlich, was da für Zeug geschrieben wird. Rassistischer Herkunft natürlich, dann aber auch natürlich Geschlechtervorurteile, die da genannt werden und auch einfach Beleidigungen, wo es dann auch direkt ins Umfeld geht. Wir hatten ja auch vor kurzem das Beispiel, dass die Frau von dem Spieler auch gesagt hat, wie stark sie beleidigt wurde eigentlich, obwohl sie ja überhaupt nichts dafür kann, von Kai Havertz, also ein ehemaliger Bundesligaspieler inzwischen bei Arsenal London in England, dessen Frau eben auch Social Media hat und was die für Nachrichten bekommen hat, nachdem er einen Elfmeter verschossen hat, wo man sich denkt, habe ich da überhaupt Lust, dann in dem Rampenlicht zu stehen? Es ist sehr, sehr gefährlich natürlich.
Das habe ich auch mitbekommen tatsächlich. Das ist eine Fußball-News, die auch an mir nicht vorbeigegangen ist.
Ja, stimmt.
Aber ich glaube, eher so wie du sagst, gerade Schiedsrichterinnen und auch Sportkommentatorinnen, die haben es echt extrem hart. Ich erinnere mich an ein Hintergrundgespräch, das ich mal mit Anne Will geführt habe. Mhm. Ein großer Anne Will-Fan. Und was die wenigsten wissen, ist, dass sie ja tatsächlich ihre Anfänge im Sport gemacht hat. Sie hat Sport kommentiert und war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, sie war die erste weibliche Kommentatorin der ARD. Mhm. Googelt das, also ohne Sicherheit, ne? Verifiziert das nochmal, bevor ihr es weiter sagt. Aber ich glaube, das war so. Und sie hat es auch echt nicht einfach. Sie war zumindest eine der ersten. So, ja. Ich stelle es so dar. Und das war total spannend, mit ihr darüber zu sprechen. Und ich glaube, es ist nicht besser geworden, gerade je größer die Events werden, so Weltmeisterschaft und so weiter, ne? Wenn das dann von einer Frau kommentiert wird, das war doch, keine Ahnung, wann war die letzte Weltmeisterschaft, da hat doch eine Frau kommentiert, das wurde doch auch so diskutiert.
Ja, auch bei der letzten EM, der Heim-EM, hatten wir das ja auch zum Teil.
Ja.
Und es ist auch jetzt noch so, also wenn ich jetzt YouTube-Highlights anschaue von Spielen und das ist eine Frau, die Kommentatorin, drehen sich auf YouTube die zwar ersten 20 Kommentare nur um die nervige Stimme der Frau. Und ja. Es ist super anstrengend, obwohl es auch zum Teil wirklich richtig gute Kommentatorinnen gibt. Es gibt auch nicht so gute Kommentatorinnen, genauso wie es nicht so gute Kommentatoren gibt. Die Fehler werden aber viel, viel stärker rausgepickt. Also da wirklich eben von Claudia Neumann, der berühmtesten Kommentatorin beim ZDF, wenn die mal einen Fehler macht, in irgendeinem Spiel hat sie mal gesagt, der Linksverteidiger, was macht der denn da vorne? Dabei ist der berühmt dafür, immer nach vorne zu rennen und eben vorne schon Druck zu üben, auszuüben. Und die wurde nur für diesen Satz geflamed und im Internet fertig gemacht, wie wenig Ahnung sie hätte. Das passiert mir auf der männlichen Seite auf gar keinen Fall, überhaupt nicht. Ne?
Ja, krass.
Trotzdem zu meinem Highlight, das haben wir jetzt natürlich komplett umschifft.
Stimmt, in welchem Stadion warst du?
In München, in der Allianz Arena. Ich war beim FC Bayern, beim großen FC Bayern. Die hatten ja Champions League-Spiel und das war trotzdem einfach ein cooles Erlebnis, weil ich hatte eben die Woche, ich schreibe gerade sehr viel Studien, unsere neuen Studien, die jetzt bald rauskommen, sehr viel eben remote möglich. Also ich kann von überall arbeiten, habe mich in München meinem Kumpel eingenistet und wir waren im Stadion, hat einfach Spaß gemacht. Es ist eben auch ein Ort, wo man mal nicht groß intellektuell nachdenken muss und einfach sich mit einem Bier hinstellen kann, Fußball schauen kann, einfach jubeln kann, wenn ein Tor passiert und einfach danach auch wieder heimgeht und halb angetrunken ins Bett fällt und am nächsten Morgen sich denkt, war ein cooler Abend.
Mhm. Ja, ich muss ja sagen, also auch wenn ich Fußball, den Sport jetzt nicht super viel abgewinnen kann, finde ich ja einfach Stadionerlebnisse mega. Und ja, dann ist es im Prinzip schon voll egal, was es für ein Sport ist. Also sei es jetzt irgendwie das Team der Krefelder Pinguine Eishockey oder so, ist immer eine mega geile Stadion.
Heißt die wirklich so?
Ja, Krefelder Pinguine. Und da kann ich tatsächlich empfehlen, die sind geil. Also macht total Bock im Stadion. Ich habe keine Ahnung von den Regeln, aber ich war da mal und es hat so viel Spaß gemacht. Und heute, wenn ihr diese Folge hört, tatsächlich am 9. März hänge ich im Handballstadion in Kiel.
Ah, cool.
Und guck mir das da an und auch da, also mittlerweile kann ich die Regeln so halbwegs, würde ich behaupten, aber ich gehe da in erster Linie wegen der Stimmung hin und weil das macht Bock.
Ja, wir haben hier in Konstanz auch einen Handballverein, der zweite Bundesliga spielt, zweite Handball-Bundesliga. Und was da für eine Begeisterung da drin ist, die haben jetzt, ich meine, die Saison läuft schon ein bisschen und die hatten jetzt, ich glaube, vorletzte Woche ihren allerersten Saisonsieg. Also sehr, sehr schlecht in die zweite Bundesliga gestartet. Ich weiß nicht genau, ich glaube 20, 20 Niederlagen am Stück. Und trotzdem war jedes Spiel fast ausverkauft. Die Stimmung da drin brennt und die Leute sind richtig motiviert. Und dieser erste Sieg wurde dann riesig gefeiert. Also ich finde es auch mal toll zu sehen, wie viel Begeisterung so ein Sport auch auslöst.
Toll, ja. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen.
Absolut.
Und damit würde ich sagen, springen wir in unser News-Update, wo wir ja auch nochmal mehr über Frauenthemen sprechen werden, beziehungsweise über den feministischen Kampftag. Und natürlich hat Kilian auch nochmal eine random News mitgebracht. Wir starten.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Genau, ich habe eine Random News mitgebracht. Ich saß vorhin im Flixbus, hatte Zeit, mir Studien durchzulesen und bin auf eine dänische Studie Aber ist gut so? Ja.
Ich muss einfach sagen, wie eklig ich Flixbusse finde.
Ja.
Schon wenn ich das nur höre, ich habe einen ganz ekligen Geruch in der Nase. Flixbusse sind so eklig.
Es ist schon echt, ja. Aber andererseits ist es halt wirklich einfach so viel günstiger. Also ich wollte mit dem Zug fahren und das war einfach dreieinhalb Mal so teuer. Und
ja,
man sagt nicht nein für einen 18-Euro-Preis immer noch von einmal von Osten, Süden in den Westen rüber.
Und München und Konstanz ist ja auch wirklich eine kurze Strecke. Ja, oder mit dem Bus, wie lange fährst du?
Ah, 4 Stunden, das ist schon ein Stück.
Oh, okay, ich nehme das
zurück. Mit dem Zug ist auch so lang, die Verbindung ist wirklich schlecht wegen des Bodensees, aber ja, ich habe mich durchdringen müssen, im Flixbus zu steigen.
Okay, erzähl, welchen random Gedanken hattest du oder welche Studie hast du im Bus gefunden, Kilian?
Ich bin auf diese Studie gestoßen, die ganz random über Tattoos geht und die kam die Woche raus. Es ist eine dänische Studie, die sich angeschaut hat, inwieweit Tätowierungen das Risiko für Hautkrebs und für Lymphome, also Erkrankungen von Lymphknoten, erhöhen. Und es ist eine relativ groß angelegte Studie, die auch relativ groß diskutiert wurde diese Woche, auch gefeatured wurde in europäischen Medien, denn die haben über 2000 Zwillinge analysiert, haben sich Zwillinge gesucht in den letzten Jahrzehnten und dann angeschaut, wie diese Zwillinge sich unterscheiden, wenn sie tätowiert sind, wenn sie nicht tätowiert sind. Und sie haben eben festgestellt, dass diejenigen, die tätowiert waren, das Zwillingsteil, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hatte, Hautkrebs zu bekommen und eine noch deutlichere Wahrscheinlichkeit hatten, Lymphome zu bekommen, also dass die Lymphknoten irgendwie erkrankt werden.
Krass. Hast du Tattoos?
Nein, ich habe kein Tattoo. Hast du ein Tattoo?
Ich habe auch kein Tattoo. Aber ich habe mich gerade, sorry, ich springe voll zwischen den Themen. Weißt du, was ich fast noch interessanter finde als die Tattoos? Das Thema Zwillinge in Studien. Wie häufig Zwillinge gesucht werden und glaubst du, man könnte damit seinen Lebensunterhalt finanzieren? Also gerade auch so Medikamententests und so weiter, das wird ja auch häufig dann an Zwillingen getestet und so weiter. In den USA gibt es ja tatsächlich von YouGov auch Untersuchungen dazu, wie viele junge Studierende, Stichwort teure hier Unikredite und so weiter, ihren Körper nutzen, um an Geld zu kommen. Und dann ist es natürlich auf der einen Seite Sexarbeit, aber auf der anderen Seite auch Medikamententests.
Oh wow.
Weil an irgendjemanden muss das ja getestet werden und da sind natürlich auch Zwillinge extrem häufig gefragt.
Also ich kann mir vorstellen, dass in den USA ja aufgrund der horrenden Studiengebühren das dazu führen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dieser dänischen Studie war. So was ich gesehen habe, wurden jetzt nicht fürstlich dafür entlohnt. Das Interessante war aber trotzdem, ich meine, man weiß, Tattoos sind nicht so gesundheitsfördernd. Ich bin jetzt gar kein großer Gegner von Tattoos, muss ich auch dazu sagen. Es ist aber grundsätzlich so, dass eben das Interessante bei der Studie war, was eigentlich mit der Farbe geschieht. Denn es wird ja oft darüber gesprochen, die Farbe, die hast du dann in der Haut da drin und die läuft überall in deinen Körper hinein. Die konnten tatsächlich zeigen, nee, sie läuft nicht überall hinein und die giftigen Stoffe laufen nicht irgendwo in den Körper rein, sondern vor allem laufen sie in Lymphknoten. Also eigentlich die wichtigsten organischen Strukturen bei unserem Körper, die dazu führen, dass das Immunsystem aufrecht gehalten wird und andere Punkte macht. Ich bin jetzt auch kein Biologe, auch kein Mediziner. Trotzdem, das weiß man ja, wie wichtig ein Lymphknoten ist. Und Lymphome steigen eben um ein riesiges an, wenn große Tattoos vorhanden sind. Also ein Tattoo, das größer als eine Handfläche ist, lässt das Lymphomrisiko auf das 2,73-fache ansteigen, wie bei Menschen, die keine Tattoos haben. Und das ist dann schon sehr interessant. Das wurde eben untersucht. Es gibt natürlich auch Limitationen in so einer Studie. Es gibt keine kausale Verbindung. Man konnte zwar kontrollieren für bestimmte Lebensstile, also zum Beispiel, ob die Person geraucht hat, viel Alkohol getrunken hat, sowas. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich da auch vielleicht Unterschiede. Ne?
Und liebäugelst du mit einem Tattoo?
gerade eben jetzt nicht akut. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich denke, wäre doch cool, aber diese Phase war noch nie so groß, dass ich irgendwie das irgendwie länger gehalten habe, wie, ja, würde ich sagen.
Hast du Zahlen dazu, weil wir heute so in diesem Frauending drin sind, ob mehr Männer oder mehr Frauen Tattoos haben? Meine These ist, dass mehr Frauen viele kleine Tattoos haben und Männer dafür ja weniger, aber eben großflächiger.
Ja, ist cool, dass du es ansprichst. Also ich habe mich versucht, im Vorfeld darüber zu informieren. Ich habe wenig sehr repräsentative Zahlen gefunden. Letzte Studien, die gesagt haben, generell in ganz Deutschland bei Erwachsenen liegt die Tattoo-Quote bei so 35% circa. Also
das ist schon hoch.
Jede dritte Person, was ich so gefunden habe, ja.
Krass.
Das ist aber vor allem dann altersgruppenabhängig. Bei solchen Studien machen auch vor allem dann viele junge, mitteljunge Personen mit. Da liegt aber die Quote bei so 25- bis 40-Jährigen deutlich höher, nochmal bei fast 44%. Also,
ja, das war nämlich höher. Die Arschgeweihphase, weißt du?
Ja, wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall.
Das war genau die Zeit, natürlich. So die 90er, Anfang der 2000er, da haben sich die heute 40 bis 55-Jährigen halt alle No Angels-mäßig ein Arschgeweih tätowieren lassen.
Ja. Was denkst du, werden die nächsten Generationen über unsere Generation sprechen? Welche Tattoo-Phase werden wir haben? Ich kann mir vorstellen, irgendwie die Sonnenphase. Also da, gerade wenn du sagst, so kleine Tattoos, viele haben ja zum Beispiel ein Sonnenzeichen, ein Wellenzeichen oder sowas, irgendwas, was ihre Freiheit ausdrückt.
Ja, also was ja auf jeden Fall komplett trendet, und das sieht man ja auch bei den Pinterest-Trends immer. Pinterest ist ja eine super Plattform, um sich so Motive zusammenzusuchen und so ein bisschen inspirieren zu lassen. Da sind eben so feine Tattoos total gefragt. Ne? So Feinliner-mäßig, Blumenmotive, Wellenmotive, Unendlichkeitssymbole, das sind so die Klassiker. Ne?
Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was auf jeden Fall unserer Generation so ein bisschen angehaftet ist. Was ja aber auch total trendet, ist Permanent-Make-up, was ja auch eine Form der Tätowierung ist.
Ja.
Und da bin ich gespannt, wie lange sich das noch hält. Und wahrscheinlich wird auch unsere Generation dafür eines Tages belächelt werden. Wie, du hast dir die Augenbrauen irgendwie tätowieren lassen, ne? Das ist eine ganz spannende, ich glaube, das ist es tatsächlich, das ist ein Punkt.
Spannend, es gab mal so einen TikTok-Trend, oder ich weiß nicht, ob es nur eine Creatorin war, die eben permanent Make-up quasi angeboten hat und dann das immer aufgenommen hat und dann ihre Kundinnen, also auch ja eher Frauen meistens, die das eben für als Augenbraue bekommen, geprankt hat, indem sie diesen Stift viel zu dick angesetzt hat. Und es war quasi das echte Permanent Make-up war schon drauf und hat sie nochmal mit einem extra Stift, so einem riesen dicken Stift drüber gemalt quasi. Und dann gab es immer dieses Reveal, wenn dann die Person sich selber im Spiegel beobachten durfte und es sah halt aus, als hätte die, keine Ahnung, eine halbe Bremsspur auf den Augenlidern drauf, oben auf der Augenbraue. Sah schon ziemlich lustig aus. Und dann waren die aber immer, was ich immer in diesen TikTok-Videos immer ganz lustig fand und auch irgendwie bewundernswert fand, die waren immer voll gefasst. Also so, oh, das finde ich jetzt nicht so schön, was soll das denn? Aber lässt sich das noch korrigieren? Die waren richtig höflich immer. Weil es da wirklich, also rein objektiv gesehen, das ist ja immer eine subjektive Sache, aber ich glaube tatsächlich, auch objektiv würde man sagen, es war jetzt nicht so schön, so ein 2 Zentimeter dicker Streifen da oben. Und dann, nachdem die sich dann irgendwie, manche haben sich auch mehr aufgeregt, manche deutlich weniger, irgendwann hat es sich dann aufgelöst. Und dann war immer, das Resultat war sehr schön, es war natürlich auch Werbung für sie, aber ich fand es einen ganz witzigen Trend, dass das gerade, ich glaube, letztes Jahr oder so ziemlich getrendet hat. Ne?
Ja, ich kenne die Videos tatsächlich auch und da steckt ein Phänomen hinter, also hinter diesem mit etwas nicht zufrieden sein und es dann trotzdem so akzeptieren. Das fällt so vielen Frauen schwer, tatsächlich. Das muss gar nicht irgendwie permanent Make-up sein. Das kann auch der Friseurbesuch sein. Wenn man eigentlich nicht happy mit der Farbe ist oder mit dem Schnitt, dann trauen sich voll viele, das nicht zu kommunizieren, zahlen trotzdem denselben Preis und gehen dann nach Hause und weinen erstmal.
Aber hast du schon mal gemacht? Hast du schon mal einen Schnitt bekommen, wo du richtig unzufrieden warst und hast dann gesagt, bitte mach nochmal, so geht es nicht?
Ein Schnitt nicht tatsächlich, aber ich erinnere mich, das war maximaler Pain. Also was Schnitt angeht, bin ich komplett unkompliziert, weil meine Haare wuchern wie sonst was, die wachsen echt schnell nach. Da bin ich nicht so sensibel. Was Farbe angeht, das ist ein Thema. Und ich hatte eine sehr dramatische Situation kurz vor meiner Hochzeit. Wollte ich noch ein bisschen heller werden, also einfach noch ein bisschen blonder wieder. Und der Farbton ist komplett silbrig geworden. Also viel zu, ja, also sehr silbermäßig, nicht blond, sondern sehr silbrig. Und im Friseursalon selbst sah das gar nicht so silbrig aus, weil es ist ja auch immer eine Frage des Lichts. Und dann war ich draußen unterwegs und habe mich nochmal im Tageslicht gesehen, irgendwie in der Fensterscheibe oder irgendwo im Spiegel und dachte so, huch, wie sieht das denn aus? Verdammt. Und dann habe ich beim Friseur angerufen und gefragt, ja, was kann man denn da machen, weil ich heirate jetzt in 4 Tagen, also ja. Die standesamtliche Hochzeit war das. Und er hat gesagt, ja, wasch das erst nochmal 1-2 Mal, das geht dann raus. Mhm. Und darauf habe ich dann vertraut, sonst wäre ich da auch wieder hingegangen. Und
also eine halbe Stunde duschen gegangen dann?
Ja, beziehungsweise ich habe dann abends nochmal geduscht und jetzt nicht eine halbe Stunde, sondern einfach ganz normal gewaschen und dann war es auch fein tatsächlich.
Ah, okay.
Und das war, ja, also das hat sich dann geregelt, aber das war tatsächlich eine Katastrophe, also es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn das sich nicht wieder ausrangiert hätte. Und dann hatte ich einmal, oh Gott, Kian, eine Situation, da habe ich mit einer Freundin hier gebruncht bei mir und wir hatten vielleicht ein bisschen zu viel Sekt zum Frühstück. Und dann hatte ich total Bock, mir meine Haare einmal so ein bisschen kupfermäßig zu tönen. Aber selber, wirklich nur zu tönen. Ja, selber, genau. Und selber zu tönen und dann, dass es aber halt nach 3-4 Haarwäschen wieder rausgeht. Und dann waren wir bei einer Friseursalon-Bedarfskette und haben Farbe kaufen wollen. Und ich habe der Verkäuferin mein Vorhaben geschildert, dass es wieder rauswaschbar sein soll. Und sie hat mir etwas verkauft, was eine Permanenttönung ist.
Oh weh.
Also etwas, was rauswachsen muss. Und ich hatte einfach knallrote Haare. Und es war... Boah, da war ich so wütend und bin auch zu ihr hingegangen danach und sie hat sich ja einfach nur entschuldigt. Ich sah aus wie Clown und das war auch extrem mies, weil ich hatte da auch 3 Tage später einen Dreh mit Titel Thesen Temperamente. Also wirklich auch einen großen, tollen Dreh und ich sah aus wie sonst was und bin dann zum anderen Friseur gegangen und habe da irgendwie für 400 Euro nochmal meine Haare reparieren lassen. Super viel Geld auf den Tisch gelegt. Das war keine spaßige Aktion. Da war ich sauer.
Okay, da sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge so ein bisschen. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, ist es tatsächlich so, dass der Frauenfriseurtermin deutlich, deutlich teurer ist als der Männerfriseurtermin? Ja, oder?
Ja, und das kann ich, also auf der einen Seite, wenn es um Färben geht und so weiter, das ist ja natürlich ein riesiger Zeitaufwand, der da drin steckt.
Aber machen Männer auch immer häufiger heutzutage, oder?
Ja, machen sie auch immer häufiger.
Und dauert es viel länger, wenn man längere Haare hat, zu färben?
Ja, weil man muss die Haare,
man
muss die Haare nämlich abtrennen und so weiter. Man verbraucht natürlich auch mehr Produkt, muss man ganz fair sagen. Aber was tatsächlich ein Schlamassel ist, es gibt bei manchen Friseursalons so die Unterscheidung zwischen kurzem Haar und langen Haar und mittleren Haar. So, und ob du jetzt schulterlanges Haar hast oder dir das Haar bis zur Hüfte reicht, ist halt eigentlich für den Schneideprozess komplett egal, weil du trennst die Haare ab, schneidest und fertig ist. Und tatsächlich sind Kurzhaarfrisuren, also Männerfrisuren oder Kurzhaarfrisuren für Frauen, sehr viel komplexer. Das können viel weniger Friseure und Friseurinnen, es sei denn, jetzt einfach nur so mit einem Rasierer drüber gehen, ne? Das ist dann nicht die Herausforderung, aber wirklich gute Kurzhaarfrisuren, sehr viel komplexer als Langhaarfrisuren und trotzdem zahlt man für den Schnitt von langen Haaren, die irgendwie bis zur Hüfte gehen, deutlich mehr als für Haare, die nur bis zur Schulter gehen.
Ja.
Und das ist absurd und ich kann sagen, dass da nicht so ein krasser Unterschied drin liegt, denn ich habe mehrere Jahre im Friseursalon gearbeitet, in Hamburg, an der Rezeption.
Das wusste ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Also
ja, Side Note.
Ich habe Laie gestellt, aber wusste nicht, dass es mir so gut beantwortet werden kann.
Tatsächlich habe ich ganz lange im Friseursalon an der Rezeption gearbeitet. Ich habe da die Termine gemacht.
Ach, wow.
Und ich habe selber nicht die Haare geschnitten, so, aber ich...
Auch nie mal probiert?
Auch nicht mal probiert. Obwohl doch, ich habe mal, in Neuseeland bin ich ja per Anhalter gefahren und da habe ich tatsächlich einem Typen mal die Haare geschnitten, an einem Abend. Ja, gibt es auch ein ganz lustiges Bild zu. Vielleicht suche ich das mal raus und hänge das in meine Story.
Nee, ich freue mich drauf.
So, jetzt habe ich deinen Übergang aber ruiniert, ne?
Ja,
wir wollen über Frauen sprechen, über den feministischen Kampftag.
Bitte.
Genau. Viele verniedlichen das ja, den 8. März und nennen diesen Tag Weltfrauentag. Dann gibt es erstmal Blumen geschenkt.
Oder Schokolade.
Oder Schokolade oder irgendwas Süßes. Aber es ist eben ein feministischer Kampftag, der auf die Ungleichheit, auf die Diskriminierung von Frauen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt aufmerksam machen soll. Und da hast du uns ein paar Daten zum Thema Equal Pay, also der gleichen Bezahlung von Männern und Frauen rausgesucht, beziehungsweise hast uns da eine Expertin an Land gezogen.
Ganz genau. Die Expertin ist eine gute Freundin, eine Kollegin von mir, nämlich hier aus Konstanz. Die forscht mit mir am Future of Work Lab in Konstanz, Sophie Moser. Und die forscht ganz konkret zum Equal Pay Day und vor allem zum Gender Pay Gap, ganz konkret. Und die kann uns jetzt mal kurz erläutern, was bedeutet eigentlich dieser Gender Pay Gap und was gibt es da für Unterscheidungen? Warum ist es wichtig, darauf zu gucken?
Am 7. März ist ja Equal Pay Day. Aber um zu verstehen, was uns das jetzt so genau sagen soll, müssen wir mal kurz ein paar Begrifflichkeiten klären. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Formen vom Gender Pay Gap. Zum einen gibt es den unbereinigten Gender Pay Gap. Der ist eigentlich ganz basic. Der beschreibt nämlich einfach nur den Unterschied im durchschnittlichen Stundenlohn zwischen Männern und Frauen. Wenn wir den für Deutschland berechnen, dann nehmen wir den durchschnittlichen Stundenlohn aller Männer und den durchschnittlichen Stundenlohn aller Frauen und berechnen die Differenz und kommen aktuell bei 16% raus. Das sind gute Neuigkeiten. Letztes Jahr lag nämlich dieser unbereinigte Gender Pay Gap noch bei 18%. Wir sehen also eine ganz gute Entwicklung. Auf diesen unbereinigten Gender Pay Gap wird jetzt auch der Equal Pay Day aufmerksam machen. Wenn man nämlich diese 16% auf die Tage eines Jahres überträgt, dann sind es genau 65 Tage, also von Jahresbeginn bis zum 7. März. Und man kann also argumentieren, symbolisch gesprochen haben Frauen bis zu dem Tag unbezahlt oder umsonst gearbeitet. Aber ganz wichtig, dieser unbereinigte Wert berücksichtigt jetzt nicht die Tatsache, dass Frauen und Männer im Schnitt in unterschiedlichen Tätigkeiten arbeiten. Also die Tendenz, die bis heute besteht, dass Männer sehr viel häufiger in super hohen, super gut bezahlten Jobs arbeiten, während Frauen viel häufiger in niedrigen Positionen, in schlecht bezahlten Berufen arbeiten. Dafür gibt es den bereinigten Gender Pay Gap. Den auszurechnen ist schon ein bisschen aufwendiger. Hier vergleichen wir nämlich nur Männer und Frauen, die im gleichen Beruf arbeiten, die gleich viel Arbeitserfahrung mitbringen, die einen ähnlichen Berufsabschluss gemacht haben, die einen ähnlichen Schulabschluss gemacht haben und so weiter, die also in Sachen Arbeitsmarkteigenschaften ganz arg ähnlich sind. Und wenn wir diese Personen miteinander vergleichen, dann kommen wir im Schnitt bei einem Lohnunterschied von 6% raus. Das ist der bereinigte Gender Pay Gap. Und bei diesem Wert beobachten wir keinen Rückgang. Der lag nämlich letztes Jahr auch schon bei 6%. Also hier gibt es noch Luft nach oben.
Und das sind echt krasse Zahlen. Heute habe ich in der Süddeutschen Zeitung tatsächlich noch mal einen Bericht gelesen von der Bürgermeisterin aus der Stadt Mülheim, beziehungsweise der ehemaligen Bürgermeisterin. Sie heißt Astrid Siemes-Knoblich. Astrid Siemes-Knoblich.
Also Doppelname, oder? Ich habe es jetzt gerade nicht. Okay.
Und hat tatsächlich weniger verdient als ihre Vorgänger beziehungsweise auch als ihre Nachfolger und hat die Stadt deswegen verklagt und die musste ihr einfach sage und schreibe 60.000 Euro rückwirkend zahlen. Wow. 60.000 Euro.
Das ist echt krass. Und ich meine, eigentlich könnte man ja meinen, als Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist man ja eigentlich in der Stufe eingestuft. Das sollte relativ öffentlicher Dienst gut geregelt sein. Oder wie kommt es zu so einer Riesendifferenz?
Genau, die Stadt hat sich auch dazu geäußert und hat ist zurückgerudert und hat gesagt, ja, das ist damals ein Fehler gewesen, dass sie in einer niedrigeren Stufe eingruppiert wurde. Mhm. Aber de facto ist das halt einfach Diskriminierung. Im öffentlichen Dienst, was also gerade, du hast es ja gerade angesprochen, öffentlicher Dienst, das ist, die sollten eigentlich mit bestem Beispiel vorangehen. Und ich finde es total cool, dass die Astrid eben vorangegangen ist und sich diesen Betrag eingeklagt hat. Und das können tatsächlich nicht nur Bürgermeisterinnen tun, sondern das ist für alle Branchen, für alle Mitarbeiterinnen möglich, wenn ganz klar ist, hier wurde die gleiche Leistung erbracht, es waren die gleichen Aufgaben, die erfüllt werden mussten und es gab eine Differenz in der Bezahlung. Wenn das nachgewiesen werden kann, dann kann rückwirkend 3 Jahre im Nachhinein noch geklagt werden und die Arbeitgeber müssen nachzahlen.
Ja, also das wusste ich tatsächlich nicht und ich kann mir vorstellen, dass das auch viele Frauen gar nicht wissen, oder?
Ich glaube auch, das wissen viele Frauen nicht, aber ich glaube, wir kommen ja jetzt immer mehr zu dem Punkt, dass Gehalt eben kein Tabuthema mehr ist. Es kommt das Transparenzgesetz zum Thema Gehalt, kommt auch 2026, glaube ich, das ist ja eine EU-Richtlinie. Das heißt, da kommt noch super viel Transparenz auf den Markt und solche Dinge werden dann einfach auffallen. Ja. Und bei Team of Tomorrow raten wir tatsächlich auch allen Unternehmen, jetzt damit aufzuräumen, weil sonst wird es am Ende richtig teuer. Und gerade die junge Generation, gerade junge Frauen, die macht das richtig wütend. Und die lassen sich auch nicht mal den Maulkorb auflegen. Gerade bei älteren Generationen, die haben sich ja noch den Maulkorb auflegen lassen, wenn im Arbeitsvertrag irgendwie was stand, von wegen, du darfst über dieses Gehalt, über die Summe nicht mit Dritten sprechen. Mhm. Solche Klauseln im Arbeitsvertrag sind rechtswidrig. Und früher hatte man aber noch nicht das verdammte Internet, wo man einfach mal googeln konnte, dass sowas nicht erlaubt ist und dass man natürlich mit Dritten über das Gehalt sprechen darf und dass man sich austauschen darf und dass man sich vergleichen darf und so weiter. Da ist die junge Generation heute einfach auf einem ganz anderen Wissensstand und das werden sie für sich nutzen. Und deswegen sage ich allen Unternehmen, ihr müsst aufräumen, gerade der Mittelstand, die großen Unternehmen, so will ich zumindest hoffen, haben ja in der Regel klare Gehaltsbänder, sind ja häufig auch in Tarife eingeordnet und so weiter. Da ist das alles ein bisschen klarer. Aber die kleinen mittelständischen Unternehmen, die tapsen eben schneller mal in die Falle, gerade wenn in Zeiten des Fachkräftemangels ein Mitarbeiter vielleicht dem Chef oder der Chefin die Pistole auf die Brust setzt und sagt, hier, die Konkurrenz zahlt mehr, was bietet ihr mir, damit ich bleibe? Und zack, hat dieser Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung bekommen. Und über die Jahre kann das natürlich eine ganz große Differenz werden, im Worst Case. Und wenn das dann eben Mitarbeiterinnen oder andere Mitarbeiter mitbekommen, dann kann es am Ende teuer werden. Und das finde ich mega gut, diese Entwicklung.
Und was du auch gerade angesprochen hast, ich meine, das ist die große Errungenschaft der Digitalisierung, dass wir jetzt eben online einfach einlesen können, wie viel verdient Person XY bei Unternehmen XY, was aber genau der gleiche Job ist wie meiner. Und damit ich ein bisschen vergleichen kann, schauen kann, werde ich hier unfair bezahlt, kann aber sogar ins gleiche Unternehmen reinschauen, wenn ich keine Ahnung habe, wie es in einer anderen Abteilung ausschaut, gerade bei großen Konzernen. Und es ist ja super, dass es solche Vergleichsportale überhaupt gibt und dass wir da eben reingucken können. Und ich glaube, es betrifft jetzt die junge Generation, junge Menschen, dürfte aber in den nächsten Jahren noch immer mehr Ältere betreffen, wenn die dann sagen, hey, da kann ich ja genauso reinschauen. Das ist ja genau auch meine Struktur. Vielleicht gibt es dann so Überlappungseffekte in die anderen Altersgruppen.
Total, das sehen wir ja jetzt schon auch, was andere Themen angeht, dass natürlich auch die älteren Generationen von dieser Freiheit oder auch von dem Lautwerden der jungen Generation auf jeden Fall profitieren. Das trifft natürlich auch beim Punkto Gehalt zu.
Ja.
Ich würde sagen, wir springen von der Wirtschaft mal in die Politik, denn dort gibt es natürlich auch einige Frauenaspekte, gerade wenn wir uns den neuen Bundestag anschauen. Nicht mal ein Drittel der Leute im Bundestag sind Frauen. Das bedeutet, im neuen Bundestag sitzen noch weniger Frauen als im noch amtierenden Bundestag. Und vor allem die konservativen und die liberalen Parteien haben ein eklatantes Frauenproblem. Beziehungsweise sie haben einfach de facto zu wenig Frauen. Bei der AfD liegt die Frauenquote bei 11,8%. Und bei der Union bei 23,1%. Was wirklich, 23,1% ist wirklich peinlich dafür, dass die Union, die meisten Sitze belegt. Und besonders stark fand ich ja, also die Grünen haben schon in den 80er Jahren tatsächlich eine Quotenregelung eingeführt, was dazu geführt hat, dass sie bis heute einfach den größten Frauenanteil haben und nicht nur im Bundestag, sondern auch was Kommunalebene und so weiter angeht. Und das lässt mich zu einer News kommen. Annalena Baerbock hat ja gesagt, sie möchte kein Spitzenamt mehr bei den Grünen annehmen. Sie wird ihren Platz im Bundestag annehmen, das wird sie weitermachen, aber eben sie wird nicht Fraktionschefin werden. Und unter anderem begründet sie das einfach, ja, sie hat geschrieben, dass die intensiven Jahre einen privaten Preis hatte. So heißt es in ihrem offiziellen Statement. Und damit meint sie natürlich ihre Familie. Ich glaube, sie hat sich in der Zeit auch getrennt und ihre Kinder haben sie halt sehr häufig vermisst. Darüber hat sie auch in der Öffentlichkeit gesprochen.
Hat sie darüber gesprochen, aber vor allem konnten wir es ja auch punktuell genau in der Bild nachlesen, wie sie mit ihrer Familie umgeht, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat und was für eine Rabenmutter sie sei. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr Partei ergreifen, aber in dieser Situation hat es mich selber so gewundert, wie wir über so ein Thema sprechen können, die Facebook-Kommentare gar nicht zu schweigen tatsächlich, was wir da lesen mussten, während wir das tatsächlich ja über einen männlichen Politiker nie lesen würden, oder? Hast du je über Friedrich Merz was gelesen, wie er mit seinen Kindern umgeht oder wie da die Situation ist? Ich weiß, dass er seit langem jetzt der erste Bundeskanzler sein wird, wenn er es wird, der wieder Kinder und Enkelkinder hat. Das gab es ja davor länger als nicht, jahrzehntelang. Aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Und vor allem nicht, wie viel er auf sie aufpassen würde oder was da gerade die Situation so ist.
Ja, das ist total spannend. Also ich weiß, dass er eine Tochter hat. Und die hat er tatsächlich auch im Wahlkampf so ein bisschen als Schutzschild genutzt und gesagt, ich kann gar kein Frauenproblem haben oder Frauen können mich gar nicht so kacke finden, wie ihm ja vorgeworfen wurde.
All women love me, hat doch
Donald Trump gemacht. Sonst hätte ich ja keine Ehefrau, sonst wäre ich ja nicht verheiratet.
Ja, klar.
Und sonst würde auch meine Tochter kein Wort mit mir sprechen. So, ne? In dem Ton hat er es quasi gesagt. Und das fand ich ganz interessant. Das heißt, er hat sie so ein bisschen vorgeschoben, während ja wahrscheinlich einfach viele Frauen, und das wissen wir ja auch von anderen Politikerinnen, für ihre Mutterrolle ja nochmal deutlich schärfer unter die Lupe genommen wurden, beziehungsweise auch verurteilt wurden, wie du es gerade gesagt hast oder eben deutlich gemacht hast. Ja. Ich frage mich auch, kennst du den Podcast G-Spot von Stefanie Giesinger?
Ja, den kenne ich. Der kam letztes Jahr zum ersten Mal raus, glaube ich.
Genau. Der ist noch gar nicht so alt. Und in diesem Podcast, also ehemalige Germany's Next Topmodel Teilnehmerin oder Gewinnerin. Und die hostet diesen Podcast. Ich mag ihn sehr und beleuchtet in diesen Gesprächen gesellschaftspolitische Themen aus der weiblichen Perspektive. Mhm. Und Annalena Baerbock war dort im Wahlkampf zu Gast und hat über feministische Außenpolitik gesprochen, aber auch über ihre Rolle als Frau in der Gesellschaft und wie sie unter anderem mit Bedrohungen umgeht und wie sie auch in Verhandlungen wahrgenommen wird und so weiter. Und das fand ich ganz interessant und ich habe mich gefragt, wen würden andere Parteien da hinschicken? Weil Annalena Baerbock hat perfekt in dieses Format gepasst. Und hat dort total authentisch funktioniert. Deswegen war es auch so sinnvoll, sie im Wahlkampf dort zu platzieren. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, wen die CDU, wen die SPD, auch so eine Saskia Esken oder so, die passt nicht in dieses Format.
Ja, da vielleicht nicht. Ich meine, sie passt ja auch nicht auf das Foto mit den anderen. Hast du das Foto gesehen, das die Woche jetzt wieder viral ging? Es gab ja schon diesen Aufschrei des Fotos von der Union, wo sie am Tisch sitzen, was du auch gepostet hattest. Jetzt gab es Neues tatsächlich, wo Saskia Esken relativ deplatziert links saß und Klingbeil, Merz und so weiter in der Mitte sitzen. Und es sieht aus, als würde sie da auch nicht reinpassen sollen, als hätte man sie da ganz außen hingesetzt.
Nicht gesehen, ja.
Ja, aber gut, und die anderen Parteien, ich meine, Alice Weidel wird sich da jetzt auch nicht hinsetzen wahrscheinlich.
Also ich glaube, da würde Stefanie Giesinger auch ihr Veto einlegen, die würde da wahrscheinlich gar nicht eingeladen werden, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist meine Vermutung. So eine Ricarda Lang vielleicht noch von den Grünen, aber auch da sind wir wieder bei den Grünen. So, andere Parteien kann ich mir da null vorstellen, obwohl es gab tatsächlich ja auch einen interessanten Side-Fact zur Bundestagswahl. Und zwar war es tatsächlich Dorothee Bär von der CSU, die die meisten Direktstimmen gesammelt hat. Sie war die einzige, die über 50% lag. Mhm. Alle anderen lagen eher so zwischen 10% und 20%. Mhm. Und sie war bundesweit die einzige, die über 50% an Erststimmen gesammelt hat.
Wow.
Und das hat mich total überrascht, weil es eben dann doch die CSU ist, ne? Nördlicher Teil Bayerns, da wohnt sie und da hat sie auch ihr Direktmandat einsammeln können. Und das hat mich sehr überrascht, dass sie da das Rennen machen konnte und dass es generell auch eine Frau ist. Auch damit hätte ich nicht gerechnet.
Ja, ich meine, es gibt ja auch, das sagen ja auch Studien zu diesem Thema, es gibt ja gerade immer wieder Frauen, die ganz vereinzelt solche Positionen für sich beanspruchen und da in solche Positionen kommen und dann aber es vielleicht dazu führt, dass eben, weil man eine Frau in der Position hat, dass dann eben danach wieder Männer nachkommen, weil die sagen, jetzt haben wir ja schon eine Frau da oben stehen und die nimmt ja jetzt schon quasi hier den Raum ein. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der CSU strukturell ausschaut, aber ich kenne jetzt keine andere Politikerin, die so präsent ist wie Dorothee Bär. Ich weiß nicht, andererseits muss man auch schauen, in Bayern hat die CSU zum Teil Verhältnisse mit über 45-50%. Es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass sie eben sehr, sehr viele Stimmen bekommen hat. Ja, aber trotzdem, natürlich ist es ungewöhnlich, dass sie die einzige war in ganz Deutschland, die so viele Prozente bekommen konnte.
Voll. Welche Rolle, glaubst du, spielen Frauen in der konservativen Politik oder gerade auch in Parteien?
Ja, schon eine sehr große, wenn Männer sich irgendwie auch immer wieder dafür rechtfertigen müssen. Wahrscheinlich, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade auch konservative Parteien eben ganz viel darüber reden und sie dann wieder als Vorbild nehmen. Und wir haben ja auch jetzt geht es mehr außerhalb der Politik, aber wir haben ja auch Trends gesehen, wo Frauen sich selber positionieren zu eben sehr konservativen Rollen. Zum Rollenbild zum Beispiel von den Tradwives, was wir gesehen hatten letztes Jahr, auch ein Riesentrend ja gewesen, wo man sie schon natürlich aus der männlichen Sicht benötigt, damit sie auch dieses Stereotyp wieder reproduzieren auf der einen Seite. Aber insgesamt sehen wir schon, wenn wir jetzt gerade die vergangenen Wochen anschauen, die Bilder anschauen, die kursiert sind, wo man sich auch denkt, wo liegt die Medienkompetenz, dass man solche Bilder hochlädt, wo nur Männer am Verhandlungstisch sitzen. Ist das wirklich, was wir wollen 2025? Wir haben einen Bundestag, der deutlich weniger Frauen hat, das hast du gerade gesagt. Wir haben auch einen Bundestag, der älter geworden ist. Wir haben weniger junge Menschen tatsächlich. Wir hatten ja 2021 dann Rekord an jungen Menschen. Viele sind leider ist auch rausgefallen wieder. Der Bundestag wird älter und männlicher.
Ja, und das liegt tatsächlich auch daran, dass die Grünen weniger Plätze haben. Mhm. Weil auch die Grünen haben dafür gesorgt, dass der Bundestag letztes Mal oder dass der noch aktuelle Bundestag eben extrem jung war im Vergleich, ne?
Müssen wir mal das Modell anschauen, wie es jetzt gewesen wäre, hätte die Linke jetzt nicht in den letzten Monaten noch 5-6% gewonnen, wie es dann aussehen würde. Aber da gucke ich jetzt in die Glaskugel, habe ich keine Statistik dazu.
Ja, spannender Punkt. Wow, Kian, ich habe noch mehr rausgesucht zum Matriarchat tatsächlich. Denn man kann sich ja die Frage stellen, warum sind wir überhaupt in diesen patriarchalen Strukturen gelandet? Willst du da noch mit mir reintauchen? Wir haben schon 47 Minuten aufgenommen, sehe ich gerade. Oder sagst du, wir müssen den Sack zumachen?
Von mir aus können wir da voll gerne nochmal reinsteigen. Du hast mir schon im Vorfeld gesagt, dass du da gerne nochmal eintauchen würdest. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, ich will wenigstens nochmal anlässlich des feministischen Kampftages so ein paar spannende Facts mit euch teilen und einfach nochmal der Frage auf den Grund gehen, warum wir überhaupt in diesen patriarchalen Strukturen gelandet sind. Denn, lieber Kilian, die meisten Säugetiere leben tatsächlich im Matriarchat. Da geben die Frauen den Ton an. Das gilt zum Beispiel für Elefanten, Orcas, Löwen, aber auch Nicht-Säugetiere wie zum Beispiel Bienen, die Bienenkönigin. Und übrigens auch für Bonobos. Wir Menschen, die Schimpansen und die Bonobos, also es sind auch Affen, haben einen gemeinsamen Vorfahren, der vor etwa 5-7 Millionen Jahren gelebt hat. Und dann trennten sich die Entwicklungslinien. Und während sich bei uns Menschen und bei den Schimpansen das Patriarchat etablierte, herrscht bei Bonobos bis heute tatsächlich das Matriarchat. Und das ist total interessant, denn bei den Bonobos kommt es nämlich nicht auf körperliche Stärke an, sondern auf soziale Intelligenz, Kooperation und sexuelle Diplomatie. Da wird tatsächlich extrem viel Amore gemacht. Aber tatsächlich ist es so, dass Bonobo-Gesellschaften, in denen also das Weibchen das Sagen hat, in der Regel friedlicher leben als Schimpansen.
Wo Friedrich, das war ein freudscher Versprecher, gell?
Ja, Friedricher. als die Schimpansen. Und dass es dort eben nicht so häufig zu Gewalt kommt. Und das ist tatsächlich auch der Fall in menschlichen matriarchalen Kulturen, die es im asiatischen Raum bis heute gibt. Mhm. Kilian, glaubst du, würden wir in einer besseren Welt leben, wenn die Frauen das Sagen hätten?
Also als du gerade angefangen hast zu sagen, wir gehen jetzt mal zurück in die Geschichte, ich war mir sicher, du kommst jetzt Themen mit einem Zeitsprung vielleicht ins Mittelalter oder vielleicht römisches, griechisches Reich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt 5 bis 7 Millionen Jahre zurückgehen. Super, sehr interessant, auch der Vergleich natürlich. Ich glaube grundsätzlich, ja, ich würde es sehr gerne sehen und auch erleben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir deutlich weniger Gewaltkonflikte hätten, wenn wir sehen, wer gerade Kriege entscheidet und wer da gerade immer einen Auslöser in der Hand hat. Ich bin trotzdem natürlich auch Verfechter meines Geschlechts, dass ich sage, wir brauchen einfach eine Gleichberechtigung. Wir brauchen sowohl männliche als auch weibliche Stimmen. Ja, in der Situation möchte ich natürlich jetzt nicht sagen, dass kein Mann mehr was zu sagen haben sollte. Aber es sollte insgesamt natürlich, was wir vorhin angesprochen haben, wenn wir Strukturen anschauen in Deutschland, in der Gesellschaft, haben wir das derzeit einfach nicht, eine Gleichberechtigung. Wir haben es deutlich leichter, wenn wir männlich sind, wenn wir auch andere Faktoren, blond sind, gehen wir noch an anderer Stelle mal drauf ein. Aber ja, mich würd's interessieren, wie sähe es denn für dich aus, das Matriarchat, wenn wir das jetzt ab nächster Woche hätten? Wie wird sich das gestalten?
Ja, ich nehme dich zum Beispiel mal mit nach China. Dort herrscht nämlich das Königreich der Frauen. Es gibt dort eine Kultur, die, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, die Mosuo, das ist eine ethnische Minderheit in der chinesischen Provinz Yunnan. Und dort leben die Menschen in einer Gesellschaft, in der eben die Frauen das Sagen haben und die Familien Entscheidungen treffen. Und unter anderem bedeutet das, dass zum Beispiel Männer keine offizielle Vaterrolle haben. Kinder wachsen im Haus der Mutter auf. Und wenn irgendein männliches Familienmitglied etwas mitentscheiden darf, dann ist es halt eher der Bruder der Mutter, also sprich der Onkel. Und Männer dürfen zwar in der Familie der Frau übernachten, das sind dann Besuchsehen, aber sie haben keine Besitzansprüche oder eben auch Entscheidungsgewalt /Sorgerecht, was die Kinder angeht. Und das finde ich total spannend, denn ich möchte es so nicht haben.
Das muss ich gerade fragen, die so provokante Frage wäre genau das.
Nein, ich möchte es so nicht haben, aber da sind wir ja tatsächlich, in Deutschland haben wir da ja ein ganz anderes Problem, in Anführungszeichen, dass die meisten Alleinerziehenden eben Frauen sind, aber eben von Vätern alleine gelassen werden, gerade auch was das Finanzielle angeht. 50% der Väter zahlen nach einer Trennung den Unterhalt nicht, weitere 25% zahlen zu wenig. Mhm. Das heißt, sie entziehen sich dieser Verantwortung. Mhm. Und gleichzeitig sollte man natürlich auch, wie in China jetzt, bei dieser Minderheit, Vätern diese Verantwortung auch nicht entreißen, sondern sie natürlich auch teilhaben lassen. Ich bin da eigentlich, also ich stimme dir da total zu. Es gibt noch andere Minderheiten, zum Beispiel in Indien oder auch Indonesien, da haben Frauen das wirtschaftliche Sagen, dass sie zum Beispiel mehr über Land verfügen und auch mehr darüber entscheiden, welche ländlichen Flächen wie genutzt werden.
Das ist ein rurales Beispiel, also sehr ländlich geprägt, nicht eben
nicht in der Stadt, geprägt, genau. Sondern das sind ja meistens, also Minderheiten, muss man ja sagen, leben ja generell eher ländlich und nach wie vor auch in diesen asiatischen Räumen. Aber auch das ist natürlich etwas, was wir so nicht haben wollen, auch wenn ich mir hier auch in Deutschland wünschen würde, dass mehr Frauen zum Beispiel Eigentum haben würden und zum Beispiel auch etwas für ihr Alter vorzusorgen zu können und beiseite legen zu können. Aber unterm Strich bin ich da natürlich bei dir. Ich sage das ja alles mit einem kleinen Augenzwinkern. Ja. Ich glaube, der Mittelweg ist entscheidend. Und auch in einem Matriarchat gibt es Unterdrückung. Und übrigens auch in Berufen, die von Frauen dominiert werden, zum Beispiel in der Pflege, gibt es auch Unterdrückung und Machtmissbrauch. Das hat ja auch Lena Marbacher, als sie hier im Podcast war, ganz gut geschildert in ihrem Buch Arbeit macht Missbrauch, heißt ihr Buch, genau. Mhm. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und in diesem Buch geht sie auch eben über Machtmissbrauch in der Pflege ein oder auch in anderen Branchen, in denen Frauen dominieren und häufig eben auch Spitzenpositionen einnehmen. Spannender Case.
Voll.
Also, wir suchen auf jeden Fall den Mittelweg und halten aber auch fest, dass es in Sachen Gleichberechtigung und Frauenrechte auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun hat.
Auf jeden Fall. Ich meine, Weltfrauentag oder Feministischer Kampftag ist jedes Jahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Jahre vergehen eh gerade sehr, sehr schnell. Gefühlt war der erst vorgestern. Ich kann mich auch noch genau erinnern, wie ich letztes Jahr an der U-Bahn stand und die Headlines gelesen habe mit den Statistiken zum Equal Pay Day. Da hat sich irgendwie nicht so viel getan. Es wurde leicht besser, aber jetzt auch nicht viel. Und es braucht wohl weiterhin Aktionen, demokratische Institutionen und NGOs, die da ganz klar auch deutlich machen, dass es solche Tage braucht und dass es dieses Thema auch braucht. Und ich hoffe, wir haben da auch ein bisschen was dazu beigetragen jetzt.
Total. Ich glaube auch die Random Facts über Tattoos und Fußball, die haben es auf jeden Fall gemacht.
Die waren sehr wichtig, ja. Ohne die ging mir gar nichts.
Vielleicht noch ein spannender Side-Fact am Ende der Folge. Und zwar gab es 2021 in der Koalitionsvereinbarung das Ziel, die Gleichstellung von Frauen und Männern in diesem Jahrzehnt, also bis 2030, zu erreichen. Und dass eben ja Gleichstellungsstrategien in allen künftigen Gesetzen, also dass alle künftigen Gesetze einfach mal so einen Gleichstellungscheck bekommen sollten. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir das eben auch unter der Regierung von CDU und SPD,
wenn sie kommt, und ja, CSU.
Und CSU, gehen wir mal von aus, dass sie kommt. Mal gucken, was sonst kommt. Ob sie das einhalten werden und was zumindest in den nächsten 4 Jahren passiert, ob man sich daran halten wird.
Ja, danach ist nicht mehr viel Zeit. Danach ist die neue Regierung schon 2030. Was ich auch super krass finde, den Gedanken.
Krass, ne? Die Zeit rast. Ja.
Voll.
Die Zeit rast. Wir haben jetzt 56 Minuten aufgenommen. Kian, wir machen den Sack zu. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag, wenn ihr diese Folge schon am Sonntag hört. Und ansonsten startet gut in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Danke, Ronja, für das coole Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.